ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 11. Februar. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
An so einer Art zwischendrin Dienstag, also an einem Tag, der ein bisschen im Schatten kommender größerer Ereignisse liegt. Da ist zunächst mal die Münchner Sicherheitskonferenz am kommenden Wochenende und dann natürlich die Bundestagswahl. Bekommen wir bald erste konkrete Hinweise auf Waffenstillstandspläne für die Ukraine? Und nach der Wahl, wer entscheidet dann über die künftige Sicherheitspolitik Deutschlands? Und wie? Antworten darauf gibt es bald, hoffentlich. Aber ganz bestimmt nicht jetzt. Und deshalb nutzen wir diese Art Wartezeit einmal für einen genaueren Blick auf eine Insel. Und zwar auf eine sehr große Insel und auf den Präsidenten eines ebenfalls sehr großen Landes, der wiederum sehr großes Interesse an dieser sehr großen Insel hat.
Ich hoffe, dass Trump für Grönland nützlich sein wird. Er darf aber nicht so agieren wie die Dänen, die nur nehmen und nicht geben.
Sagt dieser Arbeiter in einer Fischfabrik in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Noch ist Grönland ja selbstverwalteter Teil des Königreichs Dänemark. Aber die meisten der etwa 56.000 Grönländer wollen das einfach nicht mehr sein. Sie haben keine Lust mehr auf Fremdbestimmung. Könnte Trump da ein Ausweg sein? Kollegen der Deutschen Welle waren vor Ort und haben mit den Leuten dort über dieses amerikanische Übernahmeinteresse gesprochen, das aber ebenso wenig neu ist wie die Antwort der grönländischen Politik. Thanks, but no thanks. Zu Deutsch, Dankeschön, aber nein, danke. Das hat der junge Regierungschef Mutegede gerade erst wiederholt.
Grönland steht nicht zum Verkauf. Über die Zukunft Grönlands muss von den Grönländern entschieden werden. Wir wollen keine Dänen sein. Wir wollen auch keine Amerikaner sein.
Erstmal entscheiden jetzt die Grönländer selbst, und zwar im März schon, über ihre politische Zukunft. Da wird eine neue Regierung gewählt. Was dann kommen kann und warum Grönland auch für uns, für Deutschland, für die EU, auch für die NATO so wichtig ist, das habe ich mit dem Grönland- und Arktis-Experten Dr. Michael Paul besprochen. Mehr dazu gleich. Aber erstmal der Lagebericht von Kai.
Wo es jede Menge Bewegung gibt, vor und hinter den Kulissen beim Thema Ukraine-Gespräche. Du hattest von Wartezeit gesprochen, Carsten, aber es kommen ja tatsächlich ein paar große Ereignisse. Der Sonderbeauftragte von US-Präsident Trump, Keith Kellogg, wird kommende Woche in der Ukraine erwartet. Vorher soll es zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz ein Treffen von US-Vizepräsident J.D. Vance mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky geben. Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth befindet sich auf Europareise. Ich könnte diese Liste fortsetzen. Was aber macht Donald Trump selbst? Er verbreitet Zuversicht und Verwirrung zugleich, so würde ich es mal ausdrücken. Man habe amazing progress, fantastische Fortschritte hin zu möglichen Friedensgesprächen gemacht, hat Trump gesagt. Der hatte ja auch dem Boulevardblatt New York Post gesteckt. Er habe mit Russlands Präsident Putin inzwischen telefoniert. Und dann kam mal wieder so ein Satz in Richtung Ukraine im Interview aktuell mit Fox News, wo man in Kiew und an der Front in der Ukraine zusammengezuckt sein dürfte.
You know, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there and I say I want it back.
Die Ukraine könnte eines Tages russisch sein, vielleicht aber auch nicht. Der US-Präsident schließt also zumindest nicht aus, das Land, ich sag's mal ganz offen, Putin zum Fraß vorzuwerfen. Ich würde da jetzt auch weniger grandiose Verhandlungstaktik vermuten, nach dem Motto, so kriegen wir Zelensky an den Verhandlungstisch, als vielmehr ein beunruhigendes Zeichen dafür, dass Trump das Schicksal der Ukraine vielleicht nicht wirklich am Herzen liegt. Das untermauerte er auch dadurch, er hat es ja eben schon angedeutet in dem Nachsatz, dass er auf die Frage nach der Ukraine vor allem darüber sprach, dass man da Milliarden von Dollar ausgebe, die er zurück will und deshalb ein Abkommen mit Kiew geschlossen habe, Rohstoffe, konkret seltene Erden, im Gegenwert von 500 Milliarden Dollar zurückzubekommen.
I told them that I want the equivalent, like 500 billion dollars worth of rare earth, and they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid.
damit wir nicht als die Dummen dastehen, nochmal ein Beleg, dass Trump die Ukraine eher als Geschäfts- denn als Wertepartner sieht. Zum ersten Mal nennt der US-Präsident hier eine ziemlich gigantische Zahl, ohne dass klar wäre, wie dieses Abkommen genau aussieht, von 500 Milliarden Dollar, spricht Trump. Und apropos Abkommen, was Verhandlungen angeht, so reden wir derzeit sehr viel über Trump und Zelensky, ohne dass klar wäre, ob der russische Präsident Putin überhaupt ernsthaft willens ist. Von seinen Bedingungen ist er bisher jedenfalls nicht abgerückt, Carsten.
Also jetzt reden wir viel über die Amerikaner, über die Ukrainer. Und Kai, was ist mit den Europäern, konkret auch mit uns, mit den Deutschen? Spielen wir da überhaupt irgendeine Rolle?
Ich fürchte ehrlich gesagt nicht wirklich, bei möglichen Gesprächen oder Verhandlungen zumindest eher nicht. Womöglich aber natürlich später bei der Absicherung einer Verhandlungslösung, die es ja noch nicht gibt. Nun hat es bei ARD und ZDF ja am Sonntag das erste Fernsehduell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz gegeben. Nach etwas mehr als einer Stunde, ich habe mal nachgeguckt, kam man dann auch auf Außen- und Sicherheitsthemen zu sprechen. Sonderlich konkret geworden ist aus meiner Sicht keiner der beiden Anwärter aufs Kanzleramt bei diesem Thema gefragt nach dem, was Deutschland denn jetzt eigentlich tun kann. In Sachen Ukraine lautete die Antwort von Olaf Scholz:
Wir müssen der Ukraine helfen, dass sie eine starke Armee haben kann. Denn die wird mit ihrer Volkswirtschaft eine Armee der Größenordnung, die sie braucht, um sich verteidigen zu können, nicht finanzieren können. Das ist das Erste, was wichtig ist, mit Sicherheitsgarantien, die darum herum von uns vereinbart werden.
Wie genau diese Sicherheitsgarantien aussehen sollen, ob zur Absicherung eines Friedens womöglich auch die Bundeswehr eines Tages nötig wäre, dazu kein Wort. Scholz hat ja auch schon mal Indien und andere Länder ins Gespräch gebracht. Das Motto, so erkläre ich mir das, bloß jetzt im Wahlkampf nichts ansprechen, was die Menschen verschrecken könnte. Und auch Friedrich Merz schien sich an dieses Gebot der Vorsicht halten zu wollen. Er verwies darauf, dass man es in den letzten Jahren eben versäumt habe, diesen Krieg zu beenden, indem man die Ukraine vernünftig hätte ausstatten müssen. Aber das sei nun einmal vergossene Milch und man müsse jetzt über die Zukunft reden.
Wir werden uns für die nächsten Jahre darauf einzustellen haben, dass Russland weiter aggressiv gegen den Westen, aggressiv gegen Europa militärisch vorgehen wird. Da teile ich die Einschätzung des Bundeskanzlers, insbesondere seines Verteidigungsministers, der das ja seit vielen Jahren schon so sagt.
Wie genau man sich aber dafür wappnet und wie man nun auch die Ukraine vor einem womöglich erneuten russischen Angriff bewahren könne, das wurde nicht vertieft. Interessant fand ich nur, dass Scholz offenbar aus seinen Gesprächen mit US-Präsident Trump herausgehört haben will, dass der die Ukraine weiter unterstützen will, damit sie nicht zu schwach dasteht bei möglichen Verhandlungen. Beide übrigens, Merz und Scholz, auch das noch bemerkenswert, waren sich einig, dass ein NATO-Beitritt für die Ukraine nicht ansteht derzeit. Das wird ja auch allgemein für unrealistisch gehalten, Carsten, weil auch die USA das nicht wollten und wollen. Wäre aber natürlich, das wissen wir auch, die sicherste aller Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
Wir werden ja vielleicht gar nicht mehr so lange warten müssen, Kai, bis wir ein bisschen klarer sehen. Am Freitag beginnt in München, ich habe es anfangs gesagt, die Sicherheitskonferenz. Anna Engelke ist da, du fliegst sogar extra ein, bist auch dabei. Ja. Und dann widmen wir uns jetzt nochmal dem Thema hybride Kriegsführung. Diesmal geht es ja nicht um durchtrennte Ostseekabel oder die russische Schattenflotte, sondern um einen mutmaßlichen Spionagefall,
der sich möglicherweise zugetragen hat im schleswig-holsteinischen Schwesing. Wie zuerst die Kollegen der Süddeutschen Zeitung unter Berufung auf interne Papiere berichteten, soll es im Januar 6 extrem verdächtige Drohnensichtungen gegeben haben über Bundeswehrgelände. Extrem verdächtig deshalb, weil es dem Papier zufolge misslang, diese Drohnen mit Jammern zu stören, sie abzulenken oder zum Landen zu zwingen. Also muss es sich um professionelle und eben nicht um verirrte oder falsch abgebogene, von irgendwelchen Amateuren gesteuerte Drohnen gehandelt haben, so die Schlussfolgerung. Schwesing, das ist der Standort, wo die Bundeswehr erst letztes Jahr ein neues Ausbildungszentrum für Luftverteidigung eingeweiht hatte. Da wird an den Patriot-Flugabwehrsystemen geschult zum Beispiel. Und offenbar werden dort auch ukrainische Soldaten ausgebildet und genau denen könnten diese Drohnenflüge auch gegolten haben, wie NDR-Korrespondent Jochen Dominikus erklärt.
Und es gibt, sagen Experten, ja auch tatsächlich Drohnen, die möglicherweise es abgesehen haben auf die Handydaten von ukrainischen Soldaten, um sie dann später möglicherweise im Gefecht eben in der Ukraine, wenn sie dort im Einsatz sind, zu orten. Diese Theorie gibt es.
Insgesamt übrigens hat die Zahl verdächtiger Drohnenflüge über Bundeswehrstandorten zuletzt rapide zugenommen. NDR und WDR haben recherchiert, dass es im letzten Vierteljahr 2021 zum Beispiel ganze 9 solcher Vorfälle gab. Im Jahr 2023 waren es dann auf einmal 450, also im Gesamtjahr 2023. Und auch angesichts dieser Zahlen drängt sich natürlich eine Frage geradezu auf, die sich auch unser Hörer Christian Hecht aus Niedersachsen stellt. Ich, schreibt uns Herr Hecht, habe mich gefragt, ob ich bei Verstehen Sie Spaß gelandet bin, dass die deutsche Luftabwehr angibt, sie wäre nicht in der Lage, Spionagedrohnen vom Himmel zu holen. Zitat Ende. Die Antwort lautet, Herr Hecht, und das ganz ohne Spaß, bislang gibt es die Gesetzeslage einfach nicht her. Zwar scheint das Problem erkannt und das Bundeskabinett hat gerade jetzt im Januar eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes beschlossen, das den Abschuss in letzter Konsequenz auch erlaubt von Drohnen. Nur 2 Haken gibt es. Das ist nur vorgesehen in ganz seltenen Fällen, nämlich wenn Menschenleben in Gefahr sind oder wenn kritische Infrastruktur konkret bedroht ist. Und zweitens ist das alles noch nicht beschlossen. Der Bundestag hat nämlich bislang nicht zugestimmt. Also die bittere Wahrheit aus meiner Sicht ist, in dieser Sicherheitsfrage hinkt Deutschland der hybriden Realität weiter hinterher.
Kai, kommen wir dann nochmal zur Lage in der Ukraine selbst. Da begegnet uns ja vieles, über das wir in den bisherigen Folgen auch schon gesprochen haben.
Ja, Russland versucht weiter, die ukrainische Infrastruktur systematisch zu zerstören. Jüngstes Beispiel ist über Nacht ein Angriff auf ukrainische Gasförderanlagen in der Region Poltawa, woraufhin der Netzbetreiber zwischenzeitlich als Notfallmaßnahme den Strom hatte abschalten müssen. Die Ukraine versucht ihrerseits, russische Energieversorger zu treffen. Das tat sie in der Nacht zum Dienstag mit einem Drohnenangriff auf die Erdölraffinerie in Saratow. Das ist immerhin 500 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt. Und das ist nur ein Beispiel aus den vergangenen Tagen. Das ist natürlich weiter der Versuch, auch den Menschen in Russland zu signalisieren, ihr bleibt von diesem Krieg nicht unbehelligt. Aber Carsten, wir können es nur immer wieder betonen, russische Raketen treffen die Ukraine natürlich ungleich härter. Sie werden ja auch skrupelloser, ohne Rücksicht auf Zivilisten eingesetzt, als umgekehrt. Was die Lage an der Front betrifft, so gab es in der Region Kursk, von der Ukraine besetztes Territorium in Russland, also zuletzt wieder kleine russische Geländegewinne. Aber dass die Ukraine dieses Stück Land weiter hält, nachdem Moskau es eigentlich bis Ende Oktober zurückhaben wollte und dass die Ukraine auch immer wieder Gegenoffensiven dort startet, das ist durchaus bemerkenswert. Laut ukrainischem Präsidenten Selenskyj soll das unter anderem Russland davon abgehalten haben, an anderer Stelle, in Saporischschja etwa, einen größeren Angriff in der Ukraine zu beginnen. Und Stichwort Angriff oder Offensive, was den Osten der Ukraine betrifft, so bleibt die Ukraine im Donbass weiter unter Druck, bleibt weiter in der Defensive, ohne dass der russischen Armee entscheidende Durchbrüche gelingen. Zu diesem Zeitpunkt in der Region Pokrowsk kommt es hier und da sogar zu Gegenangriffen der Ukrainer. Aber insgesamt befindet sich Kiew, damit sind wir wieder bei möglichen Verhandlungen und beim Anfang meines Lageberichtes, natürlich nicht in einer Position der Stärke.
Du hattest ja auch am Anfang des Lageberichtes schon mal kurz über das Fernsehduell Scholz-Merz gesprochen. Über das Thema Verhandlungen in Sachen Ukraine haben wir schon gesprochen. Es gab aber noch einen anderen Aspekt, der aus sicherheitspolitischer Sicht dann schon bedeutsam war. Da ging es ja um die NATO und auch um Verteidigungsausgaben.
Ja, zu so viel mehr als Ukraine, Sicherheitsgarantien und dann eben den deutschen Verteidigungsausgaben ist man in diesem Duell auch nicht gekommen am Sonntag. Das Scholz-Versprechen aus der Zeitenwende-Rede Ende Februar 2022 lautete ja, wir werden dauerhaft mehr als 2% der Wirtschaftsleistung für die Bundeswehr, für die Verteidigung ausgeben. Hinter das kann er natürlich nicht zurück und in der NATO spricht man mittlerweile auch eher von 3%. Donald Trump nahm sogar die Zahl 5 ja in den Mund. Nun wissen wir, dass 2028 das Sondervermögen aufgebraucht sein wird. Und nun geht es also um die Frage, wie finanzieren wir erstmal die 2%? Wie finanzieren wir dieses Versprechen von Scholz in Zukunft?
2% ist eine große Nummer. Und wer den Leuten hier nicht sagt, wie er das bezahlen will, dem sollte man glauben, dass er das mit massivsten Kürzungen bei Investitionen oder Sozialleistungen machen will. Ich bin dagegen.
Wer nicht sagt, wie er höhere Verteidigungsausgaben, bei 2% wären es umgerechnet 30 Milliarden, Stand heute zusätzlich finanzieren will, ist unseriös. So lautet ja das Scholz-Mantra. Er selbst kann sich Steuererhöhungen und eine Reform der Schuldenbremse vorstellen. Friedrich Merz scheut sich nicht, anders als Scholz, auch die 3% in den Mund zu nehmen. Es werde in die Richtung gehen müssen, so hat sich der CDU-Politiker ausgedrückt. Und nun die Frage, wo das Geld herkommen soll. Merz spricht darüber, dass man im Haushalt andere Prioritäten setzen müsse, sprich umschichten. Und er will auch Subventionen in Frage stellen und wurde natürlich von den beiden Moderatorinnen auch gefragt, ob er sich ein Aufweichen der Schuldenbremse vorstellen kann.
Man kann über alles diskutieren, aber das kommt sicher nicht am Anfang. Ja. Am Anfang kommt das Einsparpotenzial, kommt das Wachstum und kommen wirklich auch mal Umschichtungen im Haushalt, die dringend notwendig sind.
Das ist interessant.
Das fand ich genauso interessant wie Maybrit Illner, deshalb habe ich den Ton ja auch ausgewählt. Fazit, Carsten, hinter ihre Versprechen für die Bundeswehr können beide nicht zurück, wobei Scholz deutlich zurückhaltender in dieser Frage wirkt als Merz. Und wenn im Vorfeld gewarnt wurde, auf gar keinen Fall dürfte unsere Sicherheit oder die der Ukraine rhetorisch gegen die Rente ausgespielt werden, zum Beispiel Stichwort Finanzierung, dann haben wir zumindest im Ansatz aber eine Debatte in dieser Richtung eben doch.
Vielen Dank, Kai, für diesen umfassenden Bericht. Und damit kommen wir jetzt zum Schwerpunkt in diesem Podcast. Es geht um Grönland. Es geht um Trumps Appetit auf diesen dicken Brocken. Es geht um die riesige Insel, die Ressourcen, die Menschen und auch deren Vorstellung natürlich von der eigenen Zukunft. Darüber habe ich mit Dr. Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Er ist ein ausgewiesener Grönland- und auch Arktis-Fachmann. Und die erste Frage war ganz grundsätzlich, was macht Grönland denn eigentlich so interessant? Nicht nur für die USA, strategisch und wirtschaftlich.
Man hat in der Vergangenheit häufig über einen arktischen Goldrausch gesprochen und Grönland ist natürlich immer wieder ein Objekt dieser Debatte. Aber wenn wir zurückblicken, dann haben die Amerikaner schon 1823 überlegt, ob sie sich Grönland einverleiben. Damals war es gar nicht so unüblich. Die USA ist ja auch durch viele Erwerbungen zustande gekommen. Zuletzt Alaska als Kauf von Russisch-Amerika, weil sich die Russen eigentlich Alaska nicht mehr leisten konnten. Es wurde zu teuer. Es ist immer auch eine Frage des Geldes. Mhm. Und Grönland jetzt im Fokus wirtschaftlicher Interessen ist natürlich auch etwas ambivalent, weil Grönland ist zwar die größte Insel der Welt, aber es ist eine Insel. Also sie müssen ja erst mal hinkommen. Und wenn sie dort Rohstoffe abbauen wollen, dann müssen sie erst Häfen bauen, sie müssen Straßen bauen, sie müssen Unterkünfte bauen. Also das Ganze ist nicht ganz so einfach und so billig, wie es auf den ersten Blick aussehen könnte.
Über was für Stoffe reden wir denn da konkret?
Eigentlich alles, was auch in der arktischen Zone der Russischen Föderation vorkommt, also Öl, Gas, Gold, Diamanten, Erze natürlich, Eisenerze und natürlich das jüngste Interesse auch von Trump, Metalle der seltenen Erden.
Wie zugänglich sind die? Ich lese, es ist noch sehr viel Grönland unter Eis. Klar, wir haben den Klimawandel, der betrifft vor allem die Pole und die oberen und unteren Regionen, nehme ich mal an. Aber ist das nicht auch wirklich eine Wette auf die Zukunft? Wie schnell ließe sich sowas erschließen?
Das ist ganz klar eine Wette auf die Zukunft. Also Metalle der seltenen Erden sind sehr viel leichter in Afrika oder in der Ukraine, ne, abbaubar, als auf Grönland, wo sie, wie gesagt, erstmal Häfen errichten müssen. Dazu kommt noch, dass die Lagerstätten ausgerechnet in Südgrönland sind, also in dem Bereich, der etwas so groß ist wie Deutschland, der nicht vom Eis bedeckt ist. Ah. Und dort wird Landwirtschaft betrieben und ist eigentlich auch eine sehr empfindliche Biosphäre. Infolgedessen hat auch die Regierung Egede 2021 beschlossen, dass dort die Vorkommen nicht abgebaut werden dürfen, insbesondere weil sie zu stark mit Uranium vermischt sind.
Nun ist das Wirtschaftliche ja ein Aspekt, der relevant ist in dieser Region. Sie als sicherheitspolitischer Experte kümmern sich eben auch um Geo- und Sicherheitspolitik. Warum ist Grönland da auch wichtig, sehr wichtig?
Ja, man muss, wenn man Sicherheitspolitik verstehen will, dann muss man immer auf die Historie gucken und gleichzeitig auf geografische Faktoren und andere Faktoren mit einbeziehen. Also Grönland ist eben aus vielerlei Gründen wichtig und die Gründe haben sich tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert nicht geändert. Es ist nach wie vor das Interesse an Rohstoffen. Damals war es ganz am Anfang Aluminiumabbau, also Abbau für Aluminiumförderung im Zweiten Weltkrieg in großem Maßstab und jetzt eben seltene Erden. Und dazu kommt natürlich, dass mit dem Tauen des Meereises und die amerikanische Arktis-Strategie erwartet bereits im Jahre 2030 einen ersten eisfreien Sommer in der Arktis. und das ist ja eigentlich übermorgen, dass sich dann natürlich auch die Seewege öffnen werden. Und Grönland liegt mittendrin. Also Grönland liegt links die Nordwestpassage und rechts quasi die transpolare Passage. Und infolgedessen wird natürlich Grönland auch aus Interessen der Geostrategie relevant. Und es war schon vorher sicherheitspolitisch relevant, weil die ballistischen Raketen Russlands im Falle eines Nuklearkriegs stets über Grönland geflogen wären, weil es der navigatorisch kürzeste Weg ist. Also insofern war Grönland immer im Fokus auch militärstrategischen Interesses.
Nun stehen wir ja vor einem neuen Konflikt, zumindest seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, Ost-West. Ich lese und weiß, dass die USA ja schon auf Grönland Basen haben, dass Militär schon dort ist. Warum sagen Sie, wir wollen jetzt ganz Grönland haben? Was versprechen sich die USA von Grönland?
Naja, Trump ist da der alte Immobilienhändler, der sagt am liebsten alles für uns. Wobei, ich habe in den meisten Interviews auch gesagt, Trump rennt offene Türen ein. Also er braucht eigentlich gar nicht großartig hier Gewaltandrohungen von sich geben etc. Aber es ist natürlich der alte Theaterdonner, den wir ja bereits aus der ersten Amtszeit kennen. Chinesen haben auch schon etwas herabwürdigend gesagt, naja, er fängt immer groß an und hört dann klein auf. Also es gibt immer große Forderungen am Anfang und dann ist genauso wie eine 5% Forderung, wo wir auch rechnen, dass es auf 2,5-3% höchstens sich entwickeln wird. Aber das ist ja auch sehr viel. Infolgedessen hat Trump hier eine echt unangenehme Entwicklung genommen, weil er natürlich mit Druck auf eine der engsten Verbündeten, Dänemark, das sich ja im Afghanistan-Einsatz auch ausgezeichnet hat und immer ein treuer Verbündeter war, schwer beschädigt.
Sie sagen, er rennt offene Türen ein. Das kann ja nur heißen, dass die bummelig 56.000 Grönländerinnen und Grönländer die Idee ganz charmant finden, zumindest näher an den USA dran zu sein, oder finden sie es charmanter, weiter weg zu sein von Dänemark? Sie gehören ja als autonomes Gebiet immer noch zu Dänemark.
Die jüngste Umfrage ist ziemlich eindeutig, in der sagen 85% der grönländischen Bevölkerung, dass sie nicht Teil der USA werden wollen. Also das ist so klar, kann man es eigentlich gar nicht anders formulieren. Und nur 8% würden die dänische Staatsbürgerschaft in eine amerikanische wechseln wollen. Also ich kenne nur ein Zitat von Pille Broberg, der mal kurzzeitig Außenminister war, der Trumps Angebot begrüßt hat, weil es Druck auf die Dänen ausübt, sich mit dem Unabhängigkeitsprozess stärker zu beschäftigen. Da hat er ein bisschen recht, aber im Prinzip wollen die Grönländer, wie es ihr Premierminister sagte, weder Dänen noch Amerikaner sein, sondern Grönländer. Sie wollen eine eigene Nation, sie wollen Grönland unabhängig machen.
Ist das realistisch mit 56.000 Einwohnern? Das ist eine Kleinstadt in Deutschland.
Genau.
Zwischen den Mächten. Also das ist,
genau.
Wie soll das
funktionieren?
Das
ist genau das Problem. Deshalb habe ich letztes Jahr die Studie geschrieben und ausgeführt, was gibt es denn für Optionen. Und da ist der Bergbau tatsächlich die realistischste, weil da natürlich am meisten Geld zu erwirtschaften wäre, das dann auch den Block Grant, also die Förderung aus Dänemark, ersetzen könnte, die etwa eine 500 Millionen beträgt jährlich. Und die etwa die Hälfte der öffentlichen Ausgaben trägt. Weil de facto lebt Grönland nach wie vor über 90% vom Fischfang. Und das ist eine Ressource, die nicht weiter ausgebaut werden kann. Also eher, wenn dann zurückgeht. Also sie kann sich die Unabhängigkeit im Augenblick noch nicht leisten, schlichtweg.
Okay, verstehe ich. Aber wenn Sie sagen, Bergbau ist eine Option, dann heißt das aber ja, damit bin ich beim nächsten Themenkomplex, wir vergrößern unsere Freiheit, indem wir unsere Natur kaputt machen. Wie wichtig sind Umweltschutzdebatten in Grönland?
Sehr viel. 2021, also die Siumut, die sozialdemokratische Partei, die bisher immer den Ministerpräsidenten gestellt hat, hat die Wahl 2021 verloren, weil sie die Umweltaspekte zu wenig berücksichtigt hat. Und die Partei von Mutte Egede ist dann die IA, Inuit-Partei, ist an die Macht gekommen, damals zusammen mit der Nalarak-Partei, die mit Pele Broberg entschieden für die Unabhängigkeit, lieber gestern als heute agiert, zusammen in die Regierung gekommen. Siumut ist jetzt nach dem Ausscheiden von der Nalarak Vizeposten, aber die Wahlen 21 und auch 25 werden und sind stark von Umweltfragen geprägt. Die Inuit-Kultur ist stark mit der Natur verbunden und allein schon das schmelzende Meereis weckt Ängste in der Bevölkerung, weil die natürlichen Ressourcen verschwinden, weil das Eis verschwindet, weil sich die natürliche Umwelt verändert in einem Maße und in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist. Die Arktis ist ja um ein Vielfaches mehr vom Klimawandel betroffen und der Erderwärmung als andere Regionen der Welt.
Unterm Strich kann man aber sagen, auf jeden Fall, diese Debatte stärkt die Position der Grönländerinnen und Grönländer auch.
Eindeutig.
Weil sich nicht nur die USA interessieren, sondern wer sonst? China, Russland?
Ja, ich habe nächste Woche, glaube ich, auch noch eine Diskussion hier in Berlin über China und Russland und Grönland. Erstaunlicherweise, oder eigentlich nicht erstaunlich, kommt Grönland im russischen Arktis-Diskurs relativ wenig vor. Das ist aber auch nicht so überraschend, weil Russland eben nur immer auf ebenbürtiger Ebene spricht. Also für Russland ist Dänemark der Ansprechpartner, das Königreich Dänemark. Und China hat sich ziemlich umgangssprachlich die Pfoten verbrannt in Grönland. Es hat versucht, ein großes Infrastrukturprojekt, nämlich den Flughafenbau, zu betreiben. Und zwar über eine ihrer Firmen, die eindeutig auch mit dem chinesischen Militär verbunden ist. Das ist nachzuweisen. Und infolgedessen haben die Amerikaner Druck auf die Dänen gemacht, dass sie sich einschalten und dieses Ausschreibungsverfahren geändert wird. Und die Chinesen aus dem Anbieterverfahren rausgeflogen sind. Was natürlich auch wiederum Verärgerung auf grönländischer Seite hervorgerufen hat, weil sie eigentlich sagen, naja, Infrastruktur ist eigentlich unsere Sache, also was mischt ihr euch da ein? Da geht es dann auch wieder um, ja, was ist Sicherheit? Ne? Also Infrastruktursicherheit ist eindeutig Sicherheit. Wir haben ja inzwischen die Debatte auch hier über maritime Infrastruktur in der Ost- und Nordsee. Und da hat man gesagt, Flughäfen und Häfen sind eindeutig Sicherheitsinteresse, das vom Staat geschützt werden muss. Wir Deutsche sind da etwas entspannter bezüglich Hamburg und Wilhelmshaven und haben da chinesische Investitionen zugelassen, was die Norweger und auch die Dänen eben nicht zugelassen haben. Und sie haben recht damit. Wir hätten da auch vorsichtiger sein müssen aus meiner Sicht.
Wie stehen wir, wenn Sie das schon ansprechen, die EU und Deutschland denn eigentlich zu diesem Grönland-Konflikt? Gucken wir da nur zu? Haben wir eigene Interessen?
Ich war vor 2 Wochen in Kopenhagen und habe auch mit der Botschaft gesprochen, unserem Botschafter. Und wir unterstützen Dänemark. Es war auch ganz klar, als die dänische Premierministerin Bundeskanzler Scholz besucht hat, wir stehen hinter Dänemark, wir unterstützen Dänemark. Es gab ja auch einen konstruktiven Vorschlag, um etwas diese unsinnige Sicherheitsdebatte etwas zu entschärfen. Weil das Sicherheitsargument ist eigentlich das Letzte, was man im Augenblick, oder naja, das Vorletzte, was man bezüglich Grönland sagen muss. Und die Europäische Union hat seit mehreren Jahren, es gibt ein großes Programm in Höhe von 225 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis 2029, um Ausbildung, Schulen und so weiter zu fördern. Denn Grönland, das haben wir noch nicht erwähnt, hat einen der niedrigsten Bildungsstandards der nordischen Länder und das hat einiges zu sorgen. Also wenn Sie in Nuuk einkaufen gehen, dann kann Ihnen passieren, dass die Dame an der Kasse nicht so recht rechnen kann, wenn Sie einen Artikel mehr oder weniger nehmen möchten. Und das sind dann Erlebnisse, die überraschen dann schon und da merkt man dann, dass noch viel zu tun ist. Und als von der Leyen letztes Jahr in Grönland war, in Nuuk, da hat sie ein zusätzliches Paket für nicht nur Ausbildung, sondern auch für Green Growth im Rahmen der Global Gateway-Strategie verkündet. Also die EU ist natürlich auch an der Förderung von Rohstoffen interessiert und man unterstützt da, aber man weiß auch, dass das ein sehr viel längerer Prozess ist. Wie ich schon erwähnt habe, muss man eben erst die Infrastruktur errichten. Und dann muss man ja erstmal auch entsprechend Minenprojekte explorieren, überprüfen, ob es tatsächlich kommerziell tragfähig ist, etc. pp. Also das dauert alles ziemlich.
Soweit das Engagement, ich nenne es mal wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich. Wie sieht es militärisch aus? Sie schreiben viel über die Bedeutung, auch die militärische Bedeutung der Arktis. Wir hatten auch schon Sonderausgaben bei uns bei Streitkräfte und Strategien. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auf den Karten unserer Generalstäbler ist das noch ein schwarzer Fleck oder zumindest ein grauer. Also wir tun nicht genug oder sehen wir die Bedeutung nicht?
Ich habe auch vor vielen Jahren erst noch einen Gesprächskreis maritime Sicherheit eingeführt, weil wir in Berlin den Blick aufs Meer verloren haben. Also eine gewisse Strategieunfähigkeit und Strategieunwillen muss man schon allenthalben vermelden, leider. Und das gilt auch für den arktisch-nordatlantischen Raum, den ich schon seit einigen Jahren versuche, in Berlin etwas wichtiger zu machen oder Interesse dafür zu wecken. Gibt es bei einigen wenigen Politikern, Abgeordneten im Bundestag und in der Bundesregierung gibt es auch ein relativ zurückhaltendes Interesse. Aber man lernt dazu und man lernt, dass die Arktis sehr viel wichtiger wird in den nächsten Jahren. Und insbesondere dieser Raum zwischen Grönland und Barentssee und von der Nordsee weg, wird immer wichtiger. Und ich habe sehr stark unterstützt, dass wir noch mehr Seefernaufklärer besorgen sollten, als wir planen im Augenblick, weil das eigentlich das beste Mittel ist, um auch die russischen Aktivitäten, die Unterwasseraktivitäten im Blick zu behalten. Und ich hoffe, dass hier auch eine deutsch-dänische Kooperation zustande kommt und man künftig zum Beispiel in Kangerlussuaq auf Grönland starten und landen kann, das als Zwischenlandeplatz benutzen kann. Im Übrigen könnte ich mir auch vorstellen, dass das einer der NATO-Standorte, über die man spricht, werden könnte. Aber das ist eine Spekulation.
Es gibt ja Berichte, habe ich jetzt bei der Recherche vor unserem Gespräch gelesen, dass zum Beispiel die Aktivität russischer U-Boote in dem Seegebiet deutlich zugenommen hat.
Für Russland ist die Arktis bzw. die Barentssee eine Bastion. 80% der nuklearen Zweitschlagskapazität Russlands ist dort untergebracht in den Unterseebooten. Infolgedessen ist für Russland dieser Raum schon immer militärisch extrem wichtig. Aber in der Tat haben die russischen U-Boot-Aktivitäten auch entlang der grönländischen Küste so zugenommen, dass es eben zu diesem berühmten Trump-Ausspruch kam, dass überall russische Schiffe sind und überall chinesische Schiffe. Ich habe im Dezember noch ein Papier geschrieben, Chinas arktische Wende. Auch China zeigt plötzlich sehr viel mehr Aktivitäten und hat im Juli, August letzten Jahres erstmals 3 Eisbrecher präsentiert, die in der Arktis navigiert sind. Und das ist zweifellos eine neue Entwicklung, dass China auch stärker auftritt und stärker Präsenz zeigt, nicht mit Unterseebooten bisher. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Forschungsschiffe, die in der Arktis unterwegs sind, natürlich auch dazu benutzt werden, um herauszufinden, inwiefern strategische und konventionelle U-Boote in der Arktis künftig agieren könnten.
Was wäre denn vor dem Hintergrund all dieser Fakten aus Ihrer Sicht, aus unserer Sicht, also der deutschen Sicht, der europäischen Sicht, beste Szenario in diesem Grönland, Dänemark, USA, Russland, China, Interessenkonflikt für die nahe, vielleicht aber auch für die mittlere Zukunft? Was würde uns am meisten in die Karten spielen?
Ja, die beste Zukunft wäre, dass der Arktische Rat wieder zusammentreten kann, weil Russland sich aus Ukraine zurückgezogen hat. Das wäre das allerbeste Szenario. Das würde bedeuten, dass man tatsächlich zurück zur Kooperation kehren könnte. Aber dazu müsste Russland eben seine aggressiven Aktionen einstellen.
Und wer ist drin in diesem Arktischen Rat, nur für die, die es nicht wissen?
Ja, das sind alle 8 Arktis-Anrainer, also USA, Kanada, Russland natürlich, Island, Norwegen, Schweden, Finnland.
Habe ich und Dänemark vergessen? Auch. Nee.
Dänemark. Klar, eben Dänemark mit Grönland.
Durch Grönland. Genau.
Den wichtigsten vergisst man ja.
Der liegt also im Moment buchstäblich auf Eis, sagen Sie. Der
oder nur Russland. Ja, man spricht virtuell miteinander, aber man vermeidet persönliche Kontakte. Das wird jetzt auch spannend, weil die Grönländer nämlich gesagt haben, sie wollen die Chairship des Arktischen Rates in diesem Jahr übernehmen. Was natürlich, Sie haben ja die geringe Einwohnerzahl schon genannt, bei der geringen Anzahl grönländischer Diplomaten extrem schwierig wird. Also sie brauchen auf jeden Fall dänische Unterstützung bei diesem Unternehmen, das auch insofern eben wichtig und spannend wird, weil ja das Verhältnis zu Russland im Augenblick auf Eis liegt. Man vermeidet offizielle Kontakte. Ich bin in einem Track-2-Gespräch mit Russen. Aber das sind inoffizielle Gespräche. Auf offizieller Ebene spricht man nicht miteinander. Und da müssen wir natürlich auch herausfinden, wie man wieder Gesprächskanäle gerade für Krisen- und Konfliktsituationen auch in der Arktis wiederherstellen kann und vielleicht einen Arctic Code of Conduct produzieren kann und sich darauf einigen könnte. Das wäre in Zukunft wichtig.
Und ganz zum Schluss nochmal gefragt, wir sind ja eingestiegen mit Trumps Forderung. Wie sehen Sie dort die realistische Entwicklung? Sie sagen, er fordert immer ganz viel, ist dann aber auch mit weniger zufrieden. Dänemark will nicht wirklich loslassen. Was haben wir da in 5 Jahren? Ein autonomeres Grönland oder amerikanisches oder alles so wie jetzt?
Wird sich schon vieles ändern, weil Trump hat natürlich auch eine andere Dynamik hergestellt. Aber letzten Endes müssen erstmal die Grönländer sich über ihre eigenen Verfassungsentwurf einigen. Dann kommt jetzt die Wahl zunächst einmal, die neue Parlamentswahl. Dann folgt vermutlich, wenn überhaupt, ein Referendum über die Verfassung. Dann muss ein Referendum über die Unabhängigkeit. Dann muss auch natürlich der Folketing, also das dänische Parlament, mitsprechen und letzten Endes muss dann der König eine entsprechende Urkunde unterzeichnen. Aber das wird dauern, also das ist nicht übermorgen geschehen, sondern das braucht Zeit und die Inuit werden sich auch mit Recht die Zeit nehmen. Ihr Spruch lautet Nothing about us without us und sie haben Recht, also sie sollten ihre Rechte und natürlich entsprechend verteidigen und wahren und sich einfach Zeit nehmen. Das ist wichtig und das ist auch notwendig, um ein korrektes demokratisches Verfahren aufrechterhalten zu können.
Das heißt, die Sorge, dass Trump diese Drohung zur Not, nehme ich es mir einfach, die Sorge, dass das Wirklichkeit werden könnte, die haben Sie nicht?
Nee, habe ich nicht.
Das war Dr. Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Geplant ist, direkt von der Münchner Sicherheitskonferenz zu senden. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast, beschäftigt sich in dieser Woche unter anderem mit Drohnen über Deutschland. Das Thema hatten wir in dieser Sendung auch schon am Wickel. Es geht um die Frage, ob Russland hinter den Drohnenflügen über Bundeswehrliegenschaften oder der US-Base Ramstein steckt. 11KM könnt ihr wie diesen Podcast unter anderem in der ARD Audiothek abonnieren.
RD